Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das ist der Sound des 1. Mai in Berlin. Unter anderem vor allem in Kreuzberg und Neukölln kreisen Hubschrauber, beobachten die Lage, versuchen Steinedepots zu erspähen. Und zumindest mir erscheint das immer unwirklich, wie da die Party-People buntestens und mit lauten Bässen dekoriert an den vollgepanzerten Polizisten vorbeiraven, die wiederum sich auf die Demonstranten vorbereiten. Also weniger die der Gewerkschaften als die der linken und selbstbezeichneten Revolutionären. Wir sprechen jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur auch über den Tag der Arbeit und möchten auch feiern, nämlich die Erfolgsgeschichten, die es gibt, von Menschen, die sich hochgearbeitet haben, die aber auch nichts hatten als ihre eigene Hände Arbeit, um hochzukommen, weil sie zum Beispiel zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind oder weil sie Kinder solcher Menschen sind, die zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind oder einen anderen Migrationshintergrund haben. Solche Erfolgsgeschichten von Menschen mit Migrationshintergrund bespricht der Podcast Cousins und Cousinen, der gehostet wird von Derman Dennis. Und mit ihr war ich vor der Sendung verbunden. Schönen guten Abend, Derman Dennis. Sind Sie auch so eine Hocharbeiterin eigentlich?
Schönen guten Abend. Schönen 1. Mai. Ja, also ich hoffe, ich bin auch eine Hocharbeiterin, würde ich sagen, weil ich habe darin auf jeden Fall viel Stolz verbunden. Ich würde sagen, ich habe schon eine sehr klassische, oder meine Eltern haben eine sehr klassische Migrationsgeschichte. Mein Großvater kam auch als Gastarbeiter her und hat dann meine Eltern im jugendlichen Alter rübergebracht. Beide hatten dann nicht mehr die Chance, wirklich zur Schule zu gehen oder ein Studium zu machen. Das heißt, ich und meine Geschwister waren die Ersten in der Familie, die dann alle studiert haben, was dann sehr schön ist. Und heute bin ich sehr glücklich bei Business Insider, macht Podcasts genau über diese Themen. Von daher glaube ich, besser hätte es nicht laufen können.
Was ist denn Arbeit für die Menschen, die Sie in Ihrem Podcast sprechen? Was für ein Verhältnis haben Sie dazu, zu Ihrer eigenen Arbeit?
Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich für viele. Ich glaube, dass viele den Gedanken Arbeit schon von zu Hause mitbekommen haben, weil auch sie Eltern haben, die Migrationsgeschichte haben. Das heißt, Arbeit war immer ein vielschichtig gedachtes Thema. Es war vor allem Fokus auf, wir gehen arbeiten, um Geld zu machen, damit die Kinder es irgendwann besser haben als wir. Und das ist beinahe schon wie so ein Auftrag. Das heißt, es ist jung sehr klar, dass auch ein bisschen Druck entsteht, zu sagen, ihr sollt irgendwann erfolgreich werden. Das heißt, man wird sehr, sehr jung, glaube ich, mit dem Gedanken Arbeit vertraut gemacht. Und was ich aber sehr schön finde, was sich in Geschichten und in den Gesprächen rausstellt, ist, dass viele jetzt für sich versuchen, da mehr zu fordern und das anders auch für sich zu definieren, was für sie eigentlich Arbeit ist und was auch damit einhergeht, ist, was für sie Erfüllung ist.
Mhm. Welche Geschichte hat Sie denn besonders beeindruckt?
Ich finde wirklich alle Gespräche sehr toll und das sage ich jetzt nicht, weil ich muss. Ich würde aber sagen, weil die Geschichte mir, also weil wir viele Punkte haben, die uns verbinden, ist die Geschichte, die mir am nächsten steht, die von der PR-Promoterin Marina Busunashvili. Die ist genau wie ich auch in Berlin groß geworden, in einer Zeit, wo Berlin und vor allem auch Berlin-Kreuzberg nochmal was anderes war, wo auch heute jetzt am 1. Mai vor allem sehr viel los sein wird. Und ja, Marina hat sich in der Zeit in Kreuzberg wirklich von nichts hochgekämpft. Sie ist im Podcast unfassbar ehrlich.
Wir haben so einen kleinen Ausschnitt vorbereitet.
Also ich habe ja sehr früh einfach gemerkt, so okay, ich muss helfen. Mhm. Meine Mutter braucht Unterstützung, einfach weil mein Vater und meine Schwester so die schwarzen Schafe waren.
Wieso?
Mein Vater war spielsüchtig und meine Schwester drogensüchtig. Also da war jetzt auch nicht wirklich viel zu erwarten. Und meine Mutter hat einfach so viele Jobs gehabt. Dann bin ich mit 15 schon arbeiten gegangen. Also vorher habe ich sie unterstützt. Ich bin abends mit ihr putzen gegangen. Mhm. Und mit 15 bin ich dann arbeiten gegangen. Und habe ich eigentlich Geld nach Hause gebracht. Ich habe mein Abi nicht gemacht und wollte dann in die Ausbildung, weil ich einfach Geld verdienen musste.
Marina Busunashvili war das hier im Podcast Cousins und Cousinen, die sich also dann in die Musikindustrie reingearbeitet hat, am Ende auch an den Karrieren mitgearbeitet hat von Sido, von Kool Savas, von Haftbefehl, Bowser und so weiter. Genau. Und die jetzt eben Director of Public Relations bei Sony Music ist. Warum fanden Sie diese Geschichte denn so beeindruckend?
Was ich so schön finde, ist, dass Marina hat sehr klar ein Ziel gehabt, sehr viel Hunger gehabt, nach oben zu kommen und sie hat kein Nein angenommen. Also sie hat sehr früh verstanden, dass sie gebraucht wird von ihrer Familie, was sehr tough ist. Und ich glaube, viele, die Eltern haben mit Migrationsgeschichte, die verstehen diesen Druck. Und sie hat sich einfach hochgekämpft und sie hatte Menschen, die haben ihr Chancen gegeben, obwohl sie kein Abi hatte. Und zu sehen, wie erfolgreich sie geworden ist, ich finde das beeindruckend, was sie geschafft hat.
Und ist das eigentlich also dieser Arbeitsethos, den jetzt wir jetzt am Beispiel von Marina Busunashvili gehört haben, ist das eigentlich gut und gesund oder ist dieses, also den Druck, den man aus der Herkunftsfamilie bekommen hat, mitbekommen hat, ist das eigentlich etwas, gegen das auch diese ArbeiterInnen heute am 1. Mai eigentlich protestieren sollten?
Absolut. Ich glaube, die Frage ist, also ich könnte das jetzt ewig ausführen. Ich versuche mich jetzt kurz zu fassen. Ich glaube, da spielen nämlich ganz viele Komponenten rein. Und zwar dieser Druck entsteht, weil in erster Linie, wenn man es runterbricht, eine Familie überleben muss. Das heißt, ich glaube, dass viele der Eltern, die ihre Kinder irgendwie jung mitarbeiten lassen, sich das nicht aussuchen, weil sie dann zu Hause sitzen bleiben, sondern weil es einfach eine Familie ist mit ein paar mehr Köpfen, die halt versorgt werden muss. Diese Menschen sind oft aus ihren Ursprungsheimatländern nicht hergekommen und haben dann hier irgendwie eine Anwaltskanzlei bekommen, sondern sie haben halt in Fabriken gearbeitet und geputzt. Das heißt, damit gehen die Arbeitskonditionen und die Löhne auch einher, die dann natürlich schlechter sind in der Regel. Und da entsteht dann dieser Druck als Kind zu sagen, ich muss mithelfen. Ich würde mir wünschen, dass wir das heute anders denken. Und das kann man im besten Fall verändern, wenn man sagt, dass die Menschen, die hierher kommen oder die Menschen, die auch schon seit Jahrzehnten hier wohnen, Zugang bekommen zu Chancengleichheit, damit halt nicht ihre Kinder irgendwie auch noch arbeiten müssen, sondern dass wir dafür sorgen, dass jeder von seinem Lohn auch zumindest halbwegs in Deutschland leben kann, dann würde es natürlich diesen Druck vielleicht auch nicht immer geben. Das heißt, man kann es so oder so sehen. Ich glaube, das muss am Ende des Tages jeder oder jede für sich entscheiden. Ich bin auch mit was tougheren Arbeitsethos groß geworden und würde heute sagen, ich kann jetzt im Erwachsenenalter auswählen, was ich darin gut finde und was nicht. Aber ich glaube, das muss man alles für sich selber irgendwie entscheiden.
Es gibt ja für Migration manchmal diese Beschreibung, und ich fand das immer ein gutes Bild, dass die erste Generation, die in ein fremdes Land geht zum Arbeiten, dass das die Soldaten sind, die quasi an die Front gehen, bei denen es ganz existenziell ist. Dass die zweite Generation sind so wie die Bauern, die anfangen zu sehen, die sich sesshaft machen, die lernen irgendwie quasi vom Land zu leben und nicht nur dieses ganz Existenzielle, und dass erst die dritte Generation tatsächlich diese freien Berufe sind, die dann auch machen, wozu sie Lust haben und wo es auch nochmal um was anderes geht, als nur um diesen Arbeitsethos und diese Arbeitsmoral. Mhm. Sehen Sie das auch in Ihren Gesprächen? Hat sich der Arbeitsethos von Migrantinnen so verändert im Laufe der Generation?
Ich würde sagen, in Teilen auf jeden Fall, klar. Also ich kann jetzt meinen, zum Beispiel mein Arbeitsleben und die Chancen, die ich jetzt zum Beispiel heute hätte, nicht vergleichen mit denen, die meine Mutter hatte. Ihr Schwiegervater ist hergekommen und sie dann mit 16. Das heißt, ich habe schon andere Chancen auf jeden Fall. Ich glaube, es bräuchte immer noch mehr Veränderungen, was aber auch wieder ein bisschen komplexer ist, glaube ich, zu verstehen, weil wir in Deutschland generell eine Schwierigkeit haben damit, wie wir Menschen und Migrationsgeschichte überhaupt in der Gesellschaft wahrnehmen, also unabhängig vom Arbeitsmarkt auch. Das heißt, das wird, glaube ich, immer ein bisschen komplexer bleiben, aber das war auf jeden Fall der Gedanke von vielen Eltern. Und das hören wir auch im Podcast so ein bisschen raus, ist dieses, ihr sollt es einmal halt besser haben als wir. Und deswegen geben sie es ja auf und sind auch bereit hinzunehmen, dass ihr eigenes Leben, wenn sie migrieren nach Deutschland in der ersten oder zweiten Generation, vielleicht gar nicht so gut ist. Sie dann aber sehr viel Erfüllung daraus ziehen, wenn es dann meiner Generation zum Beispiel besser geht. Ich hoffe natürlich, dass wir in der Zukunft alle das nicht mehr machen müssen, also so doppelt so hart zu arbeiten oder zu sagen, den Eltern muss es schlecht gehen, damit es den Kindern besser geht. Aber ich glaube schon, dass Veränderung auf jeden Fall in Sicht ist und darauf wollen wir uns auch fokussieren, Mut zu machen, dass wir alle Teil dieser Veränderung sein können.
Jetzt hat es erst zum 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei, und das war 2021, dieses Jubiläum. Das war das erste Mal, wo ich so eine nennenswerte Berichterstattung und Veranstaltungen, so Feierveranstaltungen irgendwie wahrgenommen habe. Und um jetzt bei solchen Erfolgsgeschichten zu bleiben, frage ich jetzt nicht, warum hat das so lange gedauert, bis das auch so ein ganz normaler Teil der Jubiläumskultur geworden ist, sondern um eben bei den Erfolgsgeschichten zu bleiben, frage ich, was ist passiert, dass das jetzt die Gesellschaft interessiert?
Ich glaube, dass die Menschen selbst, also Menschen, die von Familien kommen mit Migrationsgeschichte, einfach jetzt an anderen Hebeln sitzen als ihre Eltern. Das heißt, sie können mehr Sichtbarkeit gewinnen, so wie zum Beispiel auch alle meine Gäste im Podcast, ja in ihren Bereichen für sich auch zum Beispiel bekannter sind. Und damit können sie auch den Diskurs mitgestalten. Das heißt, sie können Fokus setzen auf Themen wie diese und auf unsere Geschichten zum Beispiel. Weil ich kann mich noch erinnern, dass das in meinen Geschichtsbüchern auch kein Thema war. Also wir haben nie was dazu gelesen. Ich habe zu ganz vielen anderen Themen der deutschen Geschichte sehr viel behandelt, aber das war nie ein Thema. Also das musste auch immer von den Schülern selbst kommen, zu sagen, in einer Präsentation stellen wir das vor. Und wie gesagt, ich glaube, diese Menschen sitzen jetzt an anderen Hebeln und wir, und damit, also ich bin auch Teil dieser Gruppe, Menschen mit Migrationsgeschichte, wir bewegen uns halt voran und wir wollen Positionen und wir wollen Jobs, in denen wir was bewegen können und in denen wir eine Bedeutung haben, in denen wir aufgehen. Und damit können wir halt auch ein Stück weit mitgestalten. Und es ist auch in Deutschland eigentlich, finde ich, es ist unübersehbar. Wir sind Teil von Deutschland und damit auch Teil von der deutschen Wirtschaft. Und deswegen werden diese Geschichten auch immer wichtiger. Und deswegen wollten wir auch eine Plattform geben, um zu sagen, es gibt da ganz, ganz, ganz viele tolle Geschichten. Und die waren auch nicht immer einfach, aber die machen auch viel Mut, weil die beeindruckend sind.
Vielen Dank, Derman Dennis,
vielen
für das
Dank.
Gespräch. Alles
Dankeschön.
Gute.
Danke.